Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Die Grönländer müssen sich vielleicht bald entscheiden. Amerika oder Europa? Auf welcher Grundlage sie das tun, das beschäftigt uns gleich. Und wenn wir von Grönland reden, dann reden wir auch von europäischer Kolonialgeschichte. Diese Rieseninsel war 300 Jahre lang dänische Kolonie. Eine Geschichte, die zumindest in Teilen aufgearbeitet wurde, auch wenn noch vieles offen ist. Die Deutschen haben ja auch sehr spät begonnen, ihre koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten, später noch als andere. Und nun wird diskutiert, ob Deutschland mehr koloniale Erinnerungsorte braucht. Nur wo und wie sollen sie aussehen? Das beschäftigt uns auch. Und das wiederum bringt uns zum Kulturstaatsminister Wolfram Beimer, der demnächst ein Gedenkkonzept Kolonialismus vorlegen will. Das wäre das Inhaltliche seiner Arbeit. Aber es geht ja auch immer noch um ihn als Person und die Debatte um seine Firma und das Treffen am Tegernsee zwischen Wirtschaft und Politik und seine Rolle als Unternehmer und Politiker zugleich. Jetzt macht ihm der Freistaat Bayern Ärger. Wie? Das ist auch unser Thema. Außerdem treffen wir Künstler aus Venezuela, die in Deutschland leben und mit vielen Sorgen auf ihr Land schauen. Und wir sehen, der Golden Globe tut auch dem brasilianischen Film gut. Wir treffen einen Schauspieler, der gerade ordentlich feiern kann. Trump braucht Grönland, hat er selbst gesagt, vor allem wegen der geostrategischen Lage der Rieseninsel. Nur ist die Frage, brauchen die Grönländer die USA? Und was tut Dänemark, zu dem Grönland ja als autonome Region gehört? Von der NATO gar nicht zu sprechen. Schauen wir auf die Insel selbst, auf die Debatten, die dort geführt werden. Und dabei kann uns Ebbe Volkwarzen helfen, der 10 Jahre lang Kulturgeschichte an der Uni, der einzigen Uni, in Grönland gelehrt hat. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die Debatte ist ja nicht ganz neu. Wir haben es ja schon in der ersten Amtszeit von Donald Trump immer wieder gehört, dass er ein Auge auf Grönland geworfen hat. Also die Diskussion läuft schon seit Jahren. Jetzt wird es aber ein bisschen handfester, um es mal so zu formulieren. Wie haben die Menschen auf Grönland, dort vor Ort, eigentlich auf diese Debatte über die Jahre reagiert? Was hat sich da entwickelt?
Momentan herrscht, glaube ich, eine große Unruhe. Das Thema beherrscht alles. Man steht damit auf, geht damit ins Bett und muss nebenher noch seinen Alltag absolvieren. Aber Sie haben recht, das Thema ist jetzt sehr brisant geworden, aber es ist in der Sache nicht neu. Als Donald Trump zum ersten Mal im 2019 die Absicht formulierte, Grönland unter amerikanische Kontrolle zu bringen, hat er den Grönländern indirekt einen Gefallen getan, weil er den Wert, den geopolitischen Wert Grönlands unterstrich und die Grönländer somit in eine günstige Verhandlungsposition gegenüber der ehemaligen Kolonialmacht Dänemark setzte, von denen die Grönländer ja mehr Autonomie und auch eine Bearbeitung kolonialen Unrechts in der Vergangenheit forderten, und seither hat sich Dänemark stark auf Grönland zubewegt. Nun ist natürlich die Frage, und das ist auch gerade intern ein bisschen der Streit in Grönland, ob man immer noch in so einer günstigen Lage ist, also die beiden Staaten sozusagen weiter gegeneinander ausspielen kann, weiter Druck auf Dänemark ausüben kann, oder ob wir einen Punkt erreicht haben, wo es wirklich ernst und gefährlich wird und man sich besser zurückhalten sollte.
Das ist ja auch eine Frage, inwieweit Dänemark eigentlich Zugriff hat auf Grönland. Sie haben von dem Autonomiestatus gesprochen, aber auch von der sehr wechselvollen und auch sehr schwierigen Geschichte zwischen diesen beiden Regionen, Dänemark und Grönland. Was ist Ihre Prognose? Wird es eine stärkere Annäherung an Dänemark geben? Vielleicht sogar angesichts der Drohungen aus den USA, vielleicht sogar eine Aufgabe des Autonomiestatus, dass man stärker von Dänemark als NATO-Mitglied geschützt wird?
Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt äußerst schwierig, verlässliche Prognosen abzugeben. Das scheint mir auch ein Teil der Taktik Donald Trumps und seiner Leute zu sein, die größtmögliche Verunsicherung schaffen, sowohl in Grönland als auch unter den NATO-Partnern. Vor 4 Wochen wäre meine Prognose genau diese gewesen, dass es Grönland unter dem Druck von außen tatsächlich gelingen könnte, Dänemark zu einem Modell zu drängen, was man von grönländischer Seite lange gewünscht hat, nämlich eine noch weitere Autonomie, wenn nicht gar eine staatliche Unabhängigkeit in enger Kooperation mit Dänemark. Wahrscheinlich erscheint mir, dass die Amerikaner versuchen werden, den Grönländern ein Angebot zu machen, das in eine ähnliche Richtung gehen könnte, wie das, was sich die Grönländer lange von Dänemark gewünscht haben, nämlich so eine Art freie Assoziation.
Nun ist die Frage natürlich, welche Debatten da in der Zukunft geführt werden. Sind das eher die strategisch-taktischen Debatten über die eigene Bedeutung dieser Region Grönland, dieser Insel im Meer, die ja so wichtig ist, wenn man auf den Globus schaut und dass das eben in diese Richtung geht? Oder spielt auch das Kulturelle zunehmend eine Rolle, dass man sich eben Dänemark verbundener fühlt, trotz der wechselvollen Geschichte und sich von den USA distanziert?
Ja, das erwartet Dänemark offenbar immer noch so ein bisschen, obwohl man Dänemark schon sehr weit gegangen ist, um die alte Erzählung oder den alten Mythos vom wohlmeinenden Kolonialismus beiseite zu legen. Aber immer noch scheint man von den Grönländern zu erwarten, dass sie so eine Art Hierarchie benennen, zu sagen, also dass man denn doch lieber mit Dänemark zusammenarbeiten würde als mit den USA. Nur die Grönländer wollen beides nicht und das tragen auch alle Politiker, egal welcher Partei, immer wieder einstimmig vor. Sie wollen weder Dänen noch Amerikaner sein. Sie möchten Grönländer sein und unabhängig über ihre eigenen Belange, ihre eigene Zukunft entscheiden können. Da gibt es keine Präferenz für Dänemark oder für die Vereinigten Staaten. Damit tun sich die Dänen leider etwas schwer, das zu begreifen, und das könnten die Amerikaner jetzt ausnutzen.
Das ist ja eben der Punkt, dass sie sich damit womöglich selber schwächen, weil die Grönländer werden sich vermutlich entscheiden müssen, auf welcher Seite sie stehen, oder?
Das wäre in der Tat erfreulich, wenn die Grönländer die Möglichkeit bekämen, sich zu entscheiden. Bloß muss man natürlich auch wissen, dass man es hier nicht mit irgendwelchen Amerikanern, sondern mit Donald Trump und seiner Administration zu tun hat. Und da ist meine Furcht schon sehr groß, dass ein Angebot, was da möglicherweise kommt, was vielleicht sogar auf den ersten Blick attraktiv scheint, ob so ein Angebot dann verlässlich ist und ob man sich nicht in Abhängigkeiten begibt, die größer sind als jene, aus denen man sich nun befreien will, ob das alles, was man eventuell jetzt da miteinander vereinbart, auch in einem Jahr oder gar in einem Monat noch Bestand hat. Das ist ja bei Trump äußerst fragwürdig.
Nun geht das ja vermutlich diese Zeit jetzt auch in die Geschichte Grönlands auf jeden Fall ein, wie auch immer das ausgeht jetzt. Aber dann spielt ja eben auch die kulturelle Zugehörigkeit noch eine Rolle. Also klar, die Kultur der USA ist einfach global schon immer gewesen, seit Jahrzehnten, hat sich verbreitet durch Social Media, das Streamingdienste auch noch umso mehr. Die dänische Kultur hat nicht ganz so diese Verbreitung, schon wegen der Sprache nicht. Wie ist das in Grönland eigentlich? Wo fühlt man sich kulturell hingezogen?
Natürlich gehören die Inuit und die meisten Grönländer identifizieren sich als solche zu den indigenen Völkern Nordamerikas. Insofern haben sie mit den Indigenen in den USA, in Kanada, in Alaska sehr viel mehr gemeinsam als mit den Europäern, mit den Dänen, ja, und identifizieren sich auch mit ihnen. Und die dänische Sprache rückt auch durch die veränderte Mediennutzung immer mehr in den Hintergrund. Also die jetzt jugendliche Generation, die bald erwachsen wird, wird vermutlich in erster Linie Englisch sprechen, vielleicht sogar einige als Erstsprache vor dem Grönländischen. Das ist eine Entwicklung, auf die man schlecht vorbereitet ist. Aber die Grönländer wissen auch, was in Amerika los ist. Die verfolgen auch die Nachrichten. Die wissen auch, was in Minneapolis jetzt geschehen ist und betrachten das mit großer Sorge, gerade auch, was die Trumpsche Politik gegenüber Minoritäten und so weiter angeht. Also da hat man keine Illusionen. Und ja, Grönland ist eine Demokratie und auch in Grönland beobachtet man mit Entsetzen, dass die USA sich in das Gegenteil verwandeln.
Grönland also vor einem historischen Moment, in einer sehr historischen Phase angesichts der Ansprüche der USA. Ebbe Volkwatzen ist Kulturhistoriker, hat lange an der Universität von Grönland gelehrt und war mit uns im Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen auch. Schönen Abend.
So, und jetzt wird uns der Kulturstaatsminister Wolfram Weimar gleich mehrfach beschäftigen als jemand, der für die Gedenkkultur des Bundes zuständig ist und damit unter anderem auch für die Aufarbeitung des Kolonialismus, aber auch als jemand, der ein paar Themen hat, die ihn selbst betreffen, etwa seine Rolle als Medienunternehmer. Wenn es zum Beispiel um den Ludwig-Erhard-Gipfel geht, den die Firma veranstaltet, die er gegründet hat. Darüber haben wir ja schon ausführlich hier berichtet. Und eine Firma, die damit wirbt, beste Kontakte in die Politik zu haben. Vielleicht zu viel des Guten. Jedenfalls lässt der Freistaat Bayern, der immer Unterstützer dieses Gipfels war, die Veranstaltung fallen. Ministerpräsident Söder hat abgesagt, Geld gibt es auch keins mehr. Und Bayern-Korrespondent Tobi Krone weiß mehr.
Die Ankündigung von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder kommt überraschend.
Und last not least noch eine an eine nachrichtliche Einschätzung in der Diskussion um die Frage, wie es am Tegernsee beim Ludwig-Erhard-Gipfel weitergeht.
Es ist die letzte Ankündigung auf der Pressekonferenz des bayerischen Kabinetts, das im oberfränkischen Bamberg getagt hat. Und umfasst nur wenige Sätze. Markus Söder will dieses Jahr nicht dabei sein auf dem kommenden Ludwig-Erhard-Gipfel. Nicht persönlich auf dem Podium und auch der geplante Staatsempfang wird abgeblasen. Die Rechtsabteilung seiner Staatskanzlei habe die Vorwürfe der Compliance gegen Weimar und seinen Gipfel geprüft. Strafrechtlich seien sie nicht relevant. Und trotzdem.
Aber für mich war es klar, es ist eine Grauzone und ich bin einfach für eine Klarheit. Es ist kein Vorwurf oder keine Verurteilung, aber ich denke einfach an eine klare hygienische Entscheidung.
Der Veranstalter habe, Zitat, relativ offensiv mit dem öffentlich finanzierten Staatsempfang geworben, so ergänzte Söder gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, um Zugang zu Kontakten zu haben. Er selbst lege großen Wert auf eine klare Trennung zwischen wirtschaftlichen und politischen Dingen und wolle kein Geschmäckle entstehen lassen. Der Staatsempfang am Rande des Gipfels im vergangenen Jahr kostete laut Staatskanzlei knapp 40.000 Euro. Die Entscheidung treffe er für sich allein, betont der Ministerpräsident.
Die Teilnahme anderen Kabinettsmitgliedern als normale Gäste steht offen, wir haben da keine Zensur.
Söder meint mit den anderen Kabinettsmitgliedern vor allem seine Kollegen vom Koalitionspartner, den Freien Wählern. Das bayerische Wirtschaftsministerium von Hubert Aiwanger hat in den vergangenen 3 Jahren knapp 500.000 Euro auf den 4 Ausgaben des Ludwig-Erhard-Gipfels seit 2022 ausgegeben für Standgebühren, Werbung und Redebeiträge auf den Podien. Das Digitalministerium knapp 90.000 Euro. Laut BR hat Digitalminister Fabian Mehring inzwischen seine Teilnahme nach Söders Ankündigung abgesagt, ebenso wie andere Minister, alle von der CSU. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger prüft laut Süddeutscher Zeitung seine Teilnahme und die finanzielle Kooperation mit dem Ludwig-Erhard-Gipfel noch. Die Opposition ist mit diesem Zustand unzufrieden. Tim Pagent, Finanzpolitiker der Landtagsgrünen.
Ja, Herr Söder versucht jetzt auf Distanz zu gehen, sich selbst, sage ich jetzt mal, aus der Affäre zu ziehen. Es wäre ehrlicher, wenn die Staatsregierung wirklich alle Kontakte gehabt.
Explizit nicht abgesagt hat die CSU-Politikerin und Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Auf Anfrage von Deutschlandfunk Kultur schrieb die Presseabteilung des Landtags, Ilse Aigner habe den Gipfel zu keiner Zeit finanziell unterstützt. Auch nicht in ihrer Zeit als bayerische Wirtschaftsministerin. Sie komme vorrangig in Funktion der direkt gewählten Stimmkreisabgeordneten. Der Tegernsee sei Teil ihres Wahlkreises. Dadurch kenne sie auch das Ehepaar Weimar sehr lange und inzwischen auch sehr gut. Der Kulturstaatsminister Wolfram Weimar reagierte nicht auf die Anfrage von Deutschlandfunk Kultur. Die Weimar Media Group, die den Ludwig-Erhard-Gipfel ausrichtet und inzwischen von seiner Frau Christine Götz Weimar geleitet wird, schreibt auf Anfrage, man begrüße die Ankündigung Markus Söders.
Seit dem Wechsel des ehemaligen Verlegers Weimar in das Bundeskabinett haben wir sehr sorgfältig auf die Trennung der Interessensphären über das gesetzlich Notwendige hinaus geachtet. Eine politische Neutralität, insbesondere im bayerischen Kommunalwahljahr, ist eine gute Entscheidung.
Im Anschluss fügt die Weimar Media Group das Ergebnis des rechtlichen Gutachtens an, das sie bei der Unternehmensberatung Deloitte in Auftrag gegeben hat. Das Ergebnis? Alle gängigen Regularien würden eingehalten.
Bayern steigt also aus dem Erhard-Gipfel aus. Tobi Krone hat für uns berichtet, Kulturstaatsminister Weimar also mit zunehmenden Problemen mit diesem Ludwig-Erhard-Gipfel. Dabei muss er sich ja, wie gesagt, eigentlich um viele politische Themen in Berlin kümmern, zum Beispiel die Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus. Demnächst soll ein entsprechendes Konzept der Bundesregierung veröffentlicht werden und viele erhoffen sich davon was, denn Gedenkstätten zum Thema Kolonialismus gibt es ja kaum in Deutschland. Das Thema wartet auf bundespolitischer Ebene immer noch auf mehr Aufmerksamkeit, so kann man es vielleicht beschreiben. Da ist die Stadt Berlin schon etwas weiter, zumindest mit Konzepten. Entwickelt hat es Ibu Diop. Er ist Literaturwissenschaftler mit senegalesischen Wurzeln und im Studio. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wolfram Weimar, der Kulturstaatsminister, hat ja angekündigt, demnächst ein Kolonialismuskonzept vorzulegen. Das ist separat von dem anderen Gedenkstätten-Erinnerungskonzept, wenn es um die Nazi-Zeit und die DDR-Zeit geht. Kolonialismus als separates Konzept. Was erhoffen, was erwarten Sie sich davon?
Ich glaube, wenn der Kulturminister uns ein Kolonialismuspapier verspricht und dass er das schreibt, ist es erstmal begrüßenswert. Ich glaube, aber auch gleichzeitig, dass man die Trennung von Kolonialismus, von den anderen Gewaltgeschichten in Deutschland ein Symbol ist, die uns auch wiederum zeigt, dass Kolonialismus immer am Rande von allen anderen Themen bearbeitet wird. Das heißt, die Erwartung wäre, sich schon ganz präzise Kolonialismus anzuschauen und zu schauen, was Kolonialismus mit den anderen Gewaltgeschichten, die in Deutschland auch passiert sind, miteinander zu tun haben. Denn sie sind nicht getrennt zu denken, das kann man machen. Wenn man aber aus der Realität von heute und unsere Gesellschaft anschaut und vor allem, wo wir jetzt gerade stehen und sich das in Zukunft denkt, denn Erinnerung ist dafür da, darüber zu sorgen, dass wir in Zukunft gut miteinander sprechen, miteinander leben können. Und wenn das der Anspruch ist, dann sollten diese Konzepte, diese Erinnerungsmomente miteinander gedacht werden und nicht getrennt voneinander.
Es gibt ja schon eine, wie soll man sagen, Erinnerungsaufarbeitungsgeschichte, natürlich, wenn es um die Nazizeit geht, auch wenn es um die DDR-Zeit geht, beim Thema Kolonialismus. Das hat ja eigentlich erst zumindest für die breitere Öffentlichkeit vor ein paar Jahren wirklich begonnen. Da stecken wir noch relativ am Anfang, auch wenn es natürlich schon viele Initiativen gibt, die schon seit Jahrzehnten dran sind, aber eher so aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich. Alles andere scheint noch am Anfang zu sein. Und die Frage ist immer, wie kann an diesen Kolonialismus, an diese Verbrechensgeschichte in Deutschland erinnert werden, ohne konkrete Orte?
Auf der einen Seite kann man sehen, dass die Debatte neu ist für eine allgemeine Öffentlichkeit. Aber meine Wahrnehmung als jemandem, der in Deutschland lebt seit 23 Jahren, würde ich sagen, seitdem ich hier in diesem Land bin, begleitet mich dieses Thema. Das begleitet mich wissenschaftlich als Literaturwissenschaftler, der sich mit afrikanischen, französischen Literaturwissenschaften auseinandergesetzt hat, wo Texten auch gibt, die sich Kolonialgeschichte auf einer französischen Perspektive damit auseinandersetzen. Ich lebe aber auch hier seit 23 Jahren. Als ich angekommen bin 2002, war der Beschluss, dass Humboldt-Forum wieder neu aufgebaut werden soll. Und zu dieser Zeit, 3 Jahre später, wurde auch die Diskussion geführt, dass die Objekte, die zu Zeiten der Kolonialismus in Deutschland gedrungen sind, dass sie dort gezeigt werden. Spätestens da haben wir es angefangen mit diesen Themen, zumindest in der allgemeinen Öffentlichkeit, aber auch schon als Schüler im Senegal, als ich Berlin immer gehört habe. Berlin habe ich immer sehr viel mit der Teilung Afrika verbunden.
Diese Afrika-Konferenz,
stattgefunden hat. Das heißt eigentlich, auch wenn es in der allgemeinen Öffentlichkeit nicht so diskutiert wurde, wie man es wahrnehmen kann. Meine Perspektive ist eine andere. Im Deutsch-Historisches Museum gab es eine Kolonialausstellung in Stadtmuseen, in Bezirkmuseen in Berlin. Wir hatten hier ein Projekt der kolonialen Erinnerungskultur in der Stadt, wo 5 Jahre lang Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, EOTO, Ichuan, Tichuan, Berlin Postkolonial mit dem Kulturstiftung des Bundes und das Land Berlin gemeinsam Projekte gemacht, wo darüber nachgedacht wird, wie können wir Kolonialgeschichte im öffentlichen Raum sichtbar machen und wie können wir Orte, an denen Gewalt passiert ist, markiert, dass diese Orte markiert werden. Es ist doch, glaube ich, nicht weit von hier, wo wir sitzen. In der Wilhelmstraße ist eine Konferenz 1884 am November bis Februar 85 stattgefunden, wo die Teilung bzw. das, was heute als Afrika wahrgenommen wird, dass diese Geschichte und Struktur hier gedacht wurde. Das heißt, diese Geschichte, die seit 140 Jahren eigentlich diese Stadt prägt, aber auch andere Länder prägt, ist hier und das macht es sichtbar gemacht. Werden.
Dieses Gebäude existiert ja nicht mehr, da gerade in der Wilhelmstraße in Berlin-Mitte, da überlagern sich ja auch verschiedene historische Schichten. Da waren ja auch Machtzentralen in der Nazi-Zeit. Jetzt stehen da interessanterweise auch denkmalgeschützte Plattenbauten aus DDR-Zeiten, wo Wohnungen entstanden sind. Es gibt so eine Gedenktafel, die vor vielen Jahren von einer zivilgesellschaftlichen Initiative errichtet worden ist. Die ist aber kaum sichtbar, wenn man da so durchläuft. Sie haben ja auch dieses Konzept mitentwickelt, so einen zentralen Lern- und Erinnerungsort zu schaffen. Und das stößt ja auch eigentlich in der Berliner Politik weitestgehend auf Widerhall. Was würden Sie sich wünschen? Was sollte es geben, um an den Kolonialismus besser zu erinnern, jenseits solcher Erinnerungstafeln, die im Stadtbild untergehen?
Ich glaube, dass wir Lern- und Erinnerungsorte zur Kolonialgeschichte brauchen. Nicht nur Orte, an denen wir hingehen, um zu gedenken, sondern Orte, an denen auch geforscht wird. Orte, an denen wir darüber nachdenken, wie können wir eine Welt schaffen, in dem Kolonialismus nicht möglich ist. Wir leben heute in einer Zeit, wo Amerika plötzlich andere Länder, andere Präsidenten entführen kann. Wir leben in einer Welt, in der Trump dasteht und Ansprüche an Grönland hat. Und wenn er das argumentiert, die Argumentationen sind Ressourcen, die Amerika brauchen würde. Das heißt, wir leben quasi in Welten, in denen heute noch Kolonialismus möglich ist. Wir leben in einer Welt, in der Frankreich, Großbritannien, Amerika noch Kolonien haben. Und insofern ist es total wichtig, dass wir Orte haben, an denen wir über Kolonialgeschichte nachdenken. Nicht nur darüber nachdenken, sondern auch diese Gewaltgeschichten, die eigentlich uns prägen in unserer Art von Haltung, wie wir in der Welt reisen, die uns prägen, wie wir Welten sehen, andere Menschen diskriminieren. Wir leben in einem Land, in dem Menschen, die nicht als Deutsche gelesen werden, in deutschen Straßen erschossen werden. Und das sind Gewaltgeschichten und Gewaltmomente, die in einer Gesellschaft nicht möglich sein sollten, um daran und diese Bewusstwerdung von das, was heute eigentlich unsere Gesellschaft prägt, braucht es Orte. Es braucht nicht nur Orte, es braucht auch Strukturen. Denn wenn wir heute diese Geschichten aufarbeiten, haben wir gar keine Struktur. Wir haben weder Stiftungen, wir haben weder Formate, an denen wir drüber nachdenken können, wie solche Strukturen überhaupt finanziell unterstützt werden. Aber auch brauchen wir Orte, also dezentrale Netzwerke, denn Kolonialismus, kolonialen Ansprüche haben nicht nur in Metropolen stattgefunden, sondern auch in ländlichen Räumen. Das heißt, ein Netzwerk des Kolonialismus braucht Orte, die dezentral, aber auch zentral sind. Es braucht aber auch Strukturen, die unterstützt werden. Es braucht Forschung. Heute können Kinder in der Schule gehen, ohne über Kolonialismus zu lernen. Wir haben Universitäten, an denen Kolonialismus nur in Bereichen von Geschichten unterrichtet werden. Dabei eigentlich fast das alle Wissensstränge, also Medizingeschichte wäre gar nicht ohne Kolonialismus möglich. Dann es wurden in Menschen geforscht, unter anderem in schwarzen Menschen, schwarzen Körpern, ist eine Forschung, die eigentlich hier entwickelt wurde. Um das zu unterbrechen, brauchen wir dazu wirklich Forschung, um zu schauen, wie solche Strukturen überhaupt möglich sind und wie wir aus der Gegenwart dafür sorgen, dass es in Zukunft solche menschenverachtenden Forschungsdisziplinen nicht in Universitäten möglich sind.
Das heißt also, eine bessere Erinnerung an den Kolonialismus würde auch dazu beitragen, im Kampf gegen Rassismus?
Gegen Rassismus, gegen Diskriminierung allgemein. Ich glaube, es wird uns auch helfen, wirklich nochmal zu verstehen, wie es möglich war, dass es in Deutschland diesen menschenverachtenden Nazi-Zeit, dass es in Deutschland möglich war, gibt es Orte, an denen diese Forschung ausprobiert wurde, bevor es nach Deutschland kommt. Das heißt, die Forschung zu Kolonialismus wird auch nochmal daran schärfen, was hat Kolonialismus mit Nationalsozialismus zu tun, aber auch, was hat Kolonialismus mit SED-Diktatur zu tun. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass aus Mosambik, Angola, Guinea sind Menschen in der DDR gekommen und das waren Schwarzen. Menschen nach der DDR wurden sie nach Afrika zurückgebracht. Und das heißt, in dem Moment, in dem die Mauer hier gefallen ist, wurden auch hier im Namen diesen deutschen Staates Menschen zurückgeführt. Das heißt, Familien wurden zerstört, Biografien wurden komplett vernichtet. Und ich glaube, dass diese Gewaltgeschichten ineinander zu verstehen und zu versuchen zu schauen, was haben sie miteinander zu tun, aber wo sind die Trennlinien, würde uns helfen, die Singularität des Nationalsozialismus nicht in Frage zu stellen, aber auch DDR-Diktatur nicht zu bagatellisieren.
Da schließt sich ja der Kreis wieder zum Anfang unseres Gesprächs zum Kulturstaatsminister, zu Wolfram Weimar, der demnächst ein Kolonialismuskonzept vorlegen will, nämlich, was Sie ja auch schon aufgeworfen haben, die Frage der Strukturen, der Finanzierung, wer dort entscheidend sein sollte. Sie sind jetzt für Berlin tätig, natürlich ein wichtiger, auch historisch wichtiger Ort, aber das Land Berlin wäre damit natürlich auch überfordert, vermute ich mal, mit einer Kolonialismusaufarbeitung. Es braucht den Bund, es braucht vielleicht auch die anderen Bundesländer. Haben Sie eine Idee, wie das laufen könnte?
Als ich geholt wurde, um diesen Konzept zu schreiben, war es mir total wichtig zu sagen, lass uns doch erstmal drüber nachdenken, was denken Menschen, wenn sie das Wort Kolonialismus hören, was verbinden sie damit? Und wenn ich sage Menschen, dann meine ich die Stadtgesellschaft, die hier lebt, die aus einer Migrationsgesellschaft kommt, aus Menschen, die hier seit Generationen leben, aus Menschen, die vermeintlich nicht mit dem Kolonialismus zu tun haben, die aus Ostdeutschland kommen, um drüber nachzudenken, wie können wir einen Ort schaffen, an dem wir an Kolonialismus erinnern. Nicht nur die, sondern auch Menschen, mit denen wir eine gemeinsame Geschichte haben, eine geteilte Geschichte haben, nämlich Menschen, die von Deutschland kolonisiert wurden, nicht nur auf dem afrikanischen Kontinent, sondern auch Asien und Pazifik. Deutschland hatte nicht nur Kolonien in Afrika, sondern in China und auch in Papua-Neuguinea. Das heißt, alle diese Kolonialismen zusammenzudenken und das in eine Globalgeschichte zu setzen, war mein Anspruch. Und da wurden sehr viele Gespräche geführt. Ausgehend aus diesen Gesprächen haben wir die Erwartungen nicht nur von Menschen, die in Berlin leben, sondern auch die jenseits von Berlin leben und in anderen Ländern leben, die aber eine gemeinsame Geschichte mit Berlin haben. Das ist eine Struktur, die uns nochmal aufgezeigt hat, wenn wir an Kolonialismus erinnern, dann müssen wir sie immer in Beziehung setzen mit anderen Ländern, mit anderen Gewaltgeschichten. Das haben wir über 3 Jahre gemacht. Die Ergebnisse sind nicht nur, dass wir Strukturen haben sollten und dass wir ein dezentrales Netzwerk, denn an Kolonialismus zu erinnern, reicht es nicht nur, einen Ort zu haben, sondern eine dezentrale Netzwerk, während es in Berlin sehr politisch verlagert ist, ist in Hamburg sehr Wirtschaftsgeschichte gelagert. In München wäre es die Forschung, wo sehr viele Forschungen stattgefunden haben zu Kolonialismus. Das heißt, ein dezentrales Netzwerk wird uns nochmal aufzeigen, inwieweit das nicht nur ein Problem der Örtlichkeit war, sondern ein Problem von einem dezentralen Netzwerk, der hier geschlossen werden soll und dann in Beziehung zu setzen mit den anderen Gewaltgeschichten.
Das sagt Ibo Diop. Er ist Literaturwissenschaftler und Projektleiter eines gesamtstädtischen Erinnerungsortes zum Thema Kolonialismus in Berlin. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Danke, dass Sie hier waren.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Georg Scharek.
Der Louvre war heute wieder den ganzen Tag geschlossen. Zum zweiten Mal seit Mitte Dezember komplett. Der Grund: Die Mitarbeitenden haben wieder gestreikt. Sie wollen bessere Arbeitsbedingungen erreichen, sehen aber keine ausreichenden Fortschritte in den Verhandlungen mit der Leitung des Pariser Museums und dem französischen Kulturministerium. Die Gewerkschaften sprechen von einer regelrechten Blockade. Am Vormittag stimmten dann mehr als 300 Beschäftigte bei einer Vollversammlung für den Streik. Wer bereits Tickets gekauft hatte, bekommt das Geld laut der Homepage des Louvre ohne weiteres Zutun zurückerstattet. Bei den Golden Globes ging der Komponist und Klangkünstler Max Richter gerade leer aus. Dafür wird er bei den anstehenden Filmfestspielen in Berlin mit der Berlinale Kamera geehrt. Die Begründung: Richter habe mit seinen Filmmusiken Maßstäbe gesetzt und die moderne klassische Musik geprägt. Der in Deutschland geborene Brite war bei den Globes für seinen Anteil am Shakespeare-Film Hamlet nominiert. Für den Soundtrack zu Waltz with Bashir erhielt er 2008 den Europäischen Filmpreis. Als Komponist schuf Richter etwa die 8-stündige Klangreise Sleep über die Welt des Schlafs. Die Berlinale sieht darin eines der ambitioniertesten und kulturell bedeutendsten Projekte der klassischen Musik im 21. Jahrhundert. Karl Maria von Weber war von 1817 bis 1826 königlicher Kapellmeister und Direktor der Deutschen Oper am Dresdner Hoftheater. Hier entstand sein berühmtestes Werk, Der Freischütz. Webers Sommerresidenz ist seit 1957 ein Museum. Und das soll bis Herbst 2028 grundlegend saniert werden. Die Kosten bezifferte die Stadt Dresden auf rund 3,7 Millionen Euro. Davon stammen 1,4 Millionen Euro aus Bundesmitteln. Der Stadtrat muss den Ausgaben noch zustimmen. Unabhängig davon will Dresden in diesem Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen an Weber erinnern. Anlass ist der 200. Todestag des Komponisten. Auf dem Programm stehen Konzerte, Opernaufführungen und Ausstellungen. Auch eine Wander-App zu authentischen Orten des Komponisten wurde entwickelt. Michael Kemner prägte als Bassist die Musikrichtungen Punk, Postpunk und die frühe Neue Deutsche Welle. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb der Mitbegründer der Band Fehlfarben bereits am 3. Januar im Alter von 72 Jahren. Seine musikalische Karriere startete er mit WG-Kumpels und der Gruppe Deutsch-Amerikanische Freundschaft, kurz DAF. Die gemeinsame Zeit in einem unbeheizten, besetzten Haus in England war Kemner laut Taz aber zu krass. Er kehrte in seine Heimat am Rande des Ruhrgebiets zurück und ging eigene Wege mit Fehlfarben. Das Banddebüt Monarchie und Alltag gehört zu einem der prägenden deutschen Alben der frühen 80er Jahre. Lieder wie Paul ist tot oder Ein Jahr, es geht voran waren auch geprägt durch Kemners Bass.
Georg Scharek mit den Kulturnachrichten. Es ging hier ja schon viel um den amtierenden Kulturstaatsminister aus verschiedenen Perspektiven. Er als Unternehmer, er als politisch Verantwortlicher für ein baldiges Erinnerungskonzept in Sachen Kolonialismus. Und jetzt geht es uns um Wolfram Weimer als Gastgeber für Künstlerinnen und Künstler aus einem gebeutelten Land, nämlich aus Venezuela. Johannes Kulms war für uns heute im Kanzleramt dabei, als er die Künstler, Wolfram Weimer, die Künstlerinnen und Künstler aus Venezuela getroffen hat.
Clara Sosano Hernandez ist Balletttänzerin. Seit rund 15 Jahren lebt sie in Deutschland. Fast jedes Jahr ist sie zurückgekehrt in ihr Heimatland Venezuela und hat Ballett- und Tanzworkshops gemacht mit Jugendlichen. Für die 40-Jährige können diese Formate auch ein Beitrag sein zur Unterstützung der Demokratie.
Das ist das, was ich von außen machen kann, auch mit Hilfe der Bundesregierung. Einen sicheren Raum schaffen, in dem weiterhin Kunst und Kultur stattfinden und wachsen können. Das ist auch eine Art, frei zu sein und kritische Gedanken zu entwickeln.
In den letzten Jahren ist sie jeden Sommer 6 Wochen lang in Venezuela gewesen. Ob Sosano Hernandez dieses Jahr fährt, weiß sie noch nicht. Zu vieles ist noch unklar. Eine knappe Woche nach der US-Intervention in Caracas und der Verschleppung des früheren Präsidenten Maduro in die USA. Die Balletttänzerin ist eine von rund 15 Künstlerinnen und Künstlern aus Venezuela, die Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ins Kanzleramt eingeladen hat. Die südamerikanischen Gäste leben bereits seit mehreren Jahren in Deutschland und sind aktiv in Film, Tanz, Literatur, aber auch in den Medien und der Wissenschaft. Der Austausch sei sehr offen und bewegend gewesen, sagt Weimer danach in einem Pressegespräch.
Es ist der Bundesregierung wichtig, dass die Stimme der Freiheit hörbar und sichtbar wird, dass Künstlerinnen und Künstler ihre Kunst ausüben dürfen, dass wir die Freiheitsräume erweitern und dass wir das Leiden der Unterdrückten sichtbar machen.
Der Kulturstaatsminister fordert die Freilassung aller politischen Gefangenen in Venezuela, insbesondere der verfolgten SchriftstellerInnen, KünstlerInnen und JournalistInnen. Dass bereits vergangene Woche eine Reihe von politischen Gefangenen freigelassen wurde, sieht Weimer als Zeichen der Hoffnung und geht insgesamt noch einen Schritt weiter bei dem, was er für möglich hält.
Denn Meinungs-, Kunst- und Medienfreiheit sind der erste Schritt hin zu einer Demokratie. Und das ist das, was wir uns erhoffen in Venezuela, dass die Tür aufgeht zu einer Demokratisierung.
Diesen Prozess will Weimer unterstützen. Zum Beispiel, indem er sich dafür ausspricht, dass das Programm der Deutschen Welle in Venezuela wieder auf Sendung geht. Der Auslandssender war eines der letzten freien Medien, die in Venezuela abgeschaltet wurden. Und doch scheint vollkommen fraglich, ob das Fenster in Richtung Demokratie nun geöffnet ist oder weiterhin ziemlich fest verriegelt. Weiß auch der Literaturprofessor Luis Miguel Izava, der 2019 nach Deutschland kam und Gastforscher ist an der Freien Universität Berlin. Er sei vorsichtig optimistisch, sagt Izava.
Algo está pasando.
Es passiert etwas und es ist gut, dass etwas passiert. Sonst wären wir in derselben Situation wie vor 20 Jahren.
Der 67-Jährige ist mit dem Militäreinsatz der USA nicht einverstanden. Und doch findet er es gut, dass sein Heimatland zumindest wieder im Fokus der Öffentlichkeit steht. Wenngleich Izava auch anmahnt, dass er und die anderen venezolanischen Intellektuellen in dem Gespräch mit Wolfram Weimer versucht haben, den Fokus der deutschen Venezuela-Diskussion zu verbreitern.
Wir wollen, dass diese Aufmerksamkeit nicht nur auf die weltweite Geopolitik gelenkt wird, sondern dass auch gesehen wird, was in Venezuela passiert mit den Menschen, mit dem Hunger, mit der Verfolgung, mit der Repression, mit dem Schließen der Kommunikationskanäle.
Wer sich als Künstler in Venezuela politisch äußere, bekomme schnell ein Problem, sagt Izava. Gensley Ran Solosano ist Schriftsteller und lebt seit 2015 in Berlin. Es sei noch zu früh, um zu beurteilen, wie sich Maduros durch die USA erzwungene Abgang auf Kunst- und Meinungsfreiheit auswirke, sagt der 43-Jährige.
Lo que estamos viendo hasta ahora es algunas señales de cambio Was wir bis jetzt sehen, sind einige Signale des Wechsels. Ich glaube, ich bin nicht der einzige Venezolaner, der auch einen ersten Schritt für eine friedliche Transition in die Demokratie sehen will.
Venezolanische Künstlerinnen und Künstler in Berlin. Johannes Kulms hat sie für uns getroffen. Die Golden Globes. Gestern Nacht wurden sie verliehen in L.A. Wir haben ja im Programm darüber berichtet, der zweitwichtigste Filmpreis der Welt. Was haben wir gesehen? Bemerkenswert wenig Politisches bei der Verleihung. Dafür kam aber dann doch das Politische rein. Anders. Einfach durch den Preis an einen brasilianischen Schauspieler, nämlich Wagner Moura. Das ist der Hauptdarsteller aus Narcos, der Serie. Er bekam diesmal den Preis für einen Film, der überaus politisch ist. Gerade in diesen Zeiten. In Brasilien wird er dafür gefeiert und die Filmszene dort ist stolz. Oliver Neuroth berichtet.
Narcos war sein Durchbruch vor 10 Jahren. Wagner Moura spielt in der Netflix-Serie den kolumbianischen Drogenbaron Pablo Escobar. Abgebrüht und skrupellos. Für die Rolle hatte Moura knapp 20 Kilo zugenommen und extra Spanisch gelernt. Und zwar den Akzent der kolumbianischen Stadt Medellin, wo die Serie spielt.
Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Haciendo negocios, así que pues fresco. Ustedes eligen. Plata o plomo.
Für Narcos war Wagner Moura für einen Golden Globe nominiert. Gewonnen hat er ihn nun für The Secret Agent als bester Hauptdarsteller in einem Drama. Der Film handelt von der Militärdiktatur in Brasilien. Moura spielt einen Mann, der verfolgt wird und auf der Flucht ist. The Secret Agent ist außerdem mit einem Golden Globe als bester nicht auf Englisch gedrehter Film ausgezeichnet worden.
Ich hätte nicht hier gekommen, um Ihre Hilfe zu bitten, wenn ich nicht glaube, dass es eine gefährliche Situation ist.
Bei der Verleihung der Golden Globes beschreibt Wagner Moura die Botschaft des Films so.
The Secret Agent is a film about memory.
The Secret Agent ist ein Film über Erinnerung, Erinnerungslücken und das Trauma einer ganzen Generation. Ich denke, wenn Traumata über Generationen weitergegeben werden können, können Werte das auch. Der Preis ist für diejenigen, die in schwierigen Momenten an ihren Werten festhalten.
So this is to the ones that are sticking with their values in difficult moments.
In einem Interview gesteht Moura, dass es ihm und dem Regisseur Kleber Mendoza Filho nicht nur um die Erinnerung an die brasilianische Militärdiktatur zwischen 1964 und 1985 ging, auch um Parallelen zu einer Zeit, die nur wenige Jahre zurückliegt. Der Drang, diesen Film zu drehen, war das, was in Brasilien von 2018 bis 2022 vor sich ging, als Brasilien unterging. Ich weiß nie, wie ich es ausdrücken soll. Wir hatten einen faschistischen Präsidenten. Moura meint Jair Bolsonaro, den rechtsextremen Ex-Staatschef, der nun im Gefängnis sitzt. The Secret Agent wurde auch auf internationalen Festivals gefeiert, zum Beispiel in Cannes erräumte internationale Publikums- und Kritikerpreise ab. Der Film ist nicht der erste, der die Militärdiktatur in Brasilien thematisiert und damit Erfolg hat. Im vergangenen Jahr gelang das auch Für immer hier, der mit einem Oscar für den besten internationalen Spielfilm ausgezeichnet wurde. Es war der erste Oscar in dieser Kategorie für einen brasilianischen Film überhaupt. Filmkritikerin Simone Zuccolotto nennt das historisch für das brasilianische Kino. Tatsächlich hat Für immer hier die Messlatte höher gehängt, unser Kino aus Brasilien bekannter gemacht und uns internationale Auszeichnungen beschert. Letztes Jahr hatten wir auch den Film Das tiefste Blau, der bei den Berliner Filmfestspielen mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde. The Secret Agent setzt nun diesen Erfolg fort und hebt, glaube ich, unser Kino außerhalb Brasiliens noch mehr hervor. Dazu kommt die Verbreitung der Filme über Streaming-Anbieter. Sie tragen dazu bei, dass brasilianische Produktionen ein weltweites Publikum finden. Der brasilianische Film ist im Aufwind. Es ist ein kleiner Hype, aber er ist sichtbar und er wächst.
Oliver Neuroth über den Erfolg des brasilianischen Films beim Golden Globe. Wir sind hier immer ein bisschen voraus und schauen auf die Feuilletons des nächsten Tages, also auf die vom 13. Januar. Gregor Sander tut es für uns mit ein paar grundsätzlichen Fragen zu eben diesen, aber auch einiges zum gerade erwähnten Golden Globe.
Lesen Sie eigentlich noch gerne das Feuilleton? Fragt Jonathan Guggenberger in der Taz und legt dann suggestiv nach mit Nein, um dann folgende Antwort parat zu haben. Ich verstehe Sie. Wochenlange Debatten, früher so spannend wie heute eine Netflix-Serie, gibt es dort schon lange nicht mehr. Rezensionen finden Sie inzwischen auf Online-Plattformen, nur kürzer, vielfältiger und kostenlos. Wir sehen das hier natürlich schon von Berufswegen anders, kritisieren kurz diese inflationäre Früher-war-alles-besser-Haltung und stürzen uns dann in die Feuilletons vom Dienstag, wo der Berliner Tagesspiegel titelt »Golden Globes – Hollywood trotzt mit Glamour den Krisen dieser Welt«. Doch bei aller Begeisterung über gut gekleidete Promis einigen sich die Zeitungen auf einen gemeinsamen Kritikpunkt, den Kathleen Hildebrand in der Süddeutschen Zeitung so formuliert: Nur die Politik blieb hörbar leise. Moderatorin Nikki Glaser machte zwar ein paar Witze, etwa über CBS, dass sich Donald Trump komplett andiene, und zeichnete den Sender laut Andreas Busche vom Tagesspiegel für die meisten Schnitte, sprich Zensur, aus. Das neue Synonym für CBS lautet C-Bullshit. Die Frankfurter Rundschau machte immerhin folgende Entdeckung. Etliche trugen Anstecknadeln mit der Aufschrift Be Good als Hommage an Renee Good, die in Minneapolis von einem Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde ICE mit 3 Schüssen getötet wurde. Ansonsten beschreibt Hildebrand in der SZ die Stille so: Die Kleider waren schön, die Witze gut und es gab kaum Anspielungen auf die aktuelle US-Politik. Niemand rief zu irgendeiner Art von Revolution auf, obwohl die Revoluzzer-Komödie One Battle After Another mit 4 Preisen erwartungsgemäß der Gewinner des Abends war. Offensichtlich möchte niemand bei der Trump-Regierung in Ungnade fallen und dann keine Aufträge mehr bekommen. Martina Knoben zeigt in ihrer aktuellen Kinokritik, ebenfalls in der Süddeutschen, dass Schauspieler gar nicht unbedingt im Mittelpunkt eines Spielfilms stehen müssen. Ein Samen keimt. Im Zeitraffer sind die ersten Lebensmomente eines Baumes zu sehen. Das nächste Bild zeigt einen menschlichen Säugling. So beginnt Silent Friend mit einer Montage, die Mensch und Pflanze zusammenbringt und Gemeinsamkeiten suggeriert. Die ungarische Regisseurin Ildikó Anyedi, die 2017 bei der Berlinale mit Körper und Seele einer Geschichte über die Annäherung einer autistischen jungen Frau und eines versehrten älteren Mannes den Goldenen Bären gewann, stellt in ihrem neuen Film einen alten Ginkgo-Baum ins Zentrum des Erzählens. Ein Wissenschaftler versucht im Film sogar mit dem Baum zu kommunizieren. Ja, spinnen denn alle? Sollen nun auch Tanne und Salat eine Seele haben? Fragt die SZ-Kritikerin, um am Ende doch beseelt folgendes Fazit zu ziehen. Ildikó Anyedis magische Heilsgeschichten sind kostbare Solitäre, hinreißend schön und ein wenig fremd. Auch Silent Friend mit seiner sanft-radikalen Message und seinen überwältigenden Bildern. Es ist ein Film wie geträumt. In der Tageszeitung Die Welt möchte Elmar Krekeler seine Leserinnen und Leser für das Instrument des Jahres begeistern, fasst dafür allerdings erstmal die üblichen Vorwürfe gegen das Akkordeon zusammen, nämlich, dass es Dolmetscher des Gassenhauers sei, dass es Töne produziere wie eine einschmeichelnde Prostituierte und sein Klang jeden Adels, jeder Schönheit entbehre. Das sei, laut Krekeler, allerdings üble Nachrede. Für ihn ist das handliche Schifferklavier mehr als nur Volksmusikuntermalung und aus dem Klezmer in Israel genauso wenig wegzudenken wie aus dem argentinischen Tango. Und so gibt der Weltautor uns zum Schluss den folgenden Rat. Wenn also demnächst Ihr Kind mit dem Beschluss um die Ecke kommt, statt Opas Geige, Omas Steinway oder Papas Oboe Quetsche lernen zu wollen, seien Sie gnädig und froh. Es wird noch im letzten Winkel der Welt eine musikalische Heimat finden.
Gregor Sander aus den Feuilletons vom 13. Januar. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast.